angesichts dessen, dass wir so wenige sind heute, freuen wir uns besonders über unsere Gäste. Herzlich willkommen auch von mir. Ich möchte noch einmal beten zu Beginn. Herr, mein Thema, nah am Herzen Gottes. Das ist es, was ich mir wünsche für mich, für uns, für alle Christen, die dich suchen, ganz nah bei dir zu sein, im Alltag wie im Gottesdienst. Herr, und so bitte ich dich, erfüll uns mit deinem Wort, dass es uns begleitet, dass es uns nicht mehr loslässt, dass wir deine Herrlichkeit sehen dürfen in deinem Wort und dass wir beschenkt werden, so wie Heinz mich beschenkt hat heute Morgen und Tanja und Rudi. Herr, beschenkt durch deine Gegenwart. Amen. Wir sind hier, weil wir an Gott glauben. Das heißt aber nicht, dass wir nur glauben, dass es Gott gibt. So hat es vielleicht angefangen. Aber Glauben ist viel mehr. Die Bibel meint Vertrauen und Treue. Und so etwas wächst in einer Beziehung. Wir wissen von Gott, dass er vollkommen ist in seiner Liebe und Treue. Deshalb können wir ihm ganz vertrauen. Menschen enttäuschen uns manchmal, auch Christen. Aber unser Glaube, unser Vertrauen in Gott bewirkt, dass auch wir lernen, mehr und mehr vertrauenswürdig und verlässlich für andere zu werden. Das geschieht, wenn wir Gottes Wort ernst nehmen. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, warum Menschen eigentlich sündigen? Hat jemand eine Idee? Warum sündigen wir?
Das wird einfach so der Welt, weil wir vom Bösen umgeben sind. Das Böse beeinflusst uns. Wenn wir dagegen nicht selber was tun, dann haben wir keine Rettung. Ne?
Das Böse umgibt uns.
Und dann will ich schon den Tag, ja. Ohne irgendwelche bösen Sachen, die vom Satan kommen. Der hat ja Helfer, das ist bekannt.
Ja.
Und die einen beeinflussen, auf manche Art und Weise. Das kann ja
Einfluss sein. Von außen, okay. Also ich habe im Internet einen Spruch gelesen, jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Wir haben Angst um uns selbst, darum sind wir so verletzlich. Darum reden wir vielleicht hintenrum, darum sind wir manchmal gierig. Darum vergeben wir vielleicht nicht oder schieben die Schuld anderen in die Schuhe. Jeder denkt zuerst an sich. Das ist unsere Misere. Dagegen hilft nur eins. Vertrauen. Gott vertrauen. Wenn Gott nämlich auf unserer Seite steht, dann brauchen wir selbst nicht mehr Hand anlegen. Er versorgt uns. Bosheit, Unehrlichkeit, Vorteilsnahme, das brauchen wir dann alles nicht, weil wir das Beste, das Größte haben, was uns passieren kann. Den allmächtigen Gott. Der streitet sogar für uns. Das müssen wir nicht mehr selbst. Vertrau auf den Herrn. 1. Johannes 4, Abvers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat Pein. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht völlig in der Liebe. Lasset uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist der Grund, warum Jesus überhaupt den schweren Weg nach Gethsemane gehen konnte. Seine völlige Liebe zum Vater. Was unser Vertrauen in Gott stärken kann, ist natürlich, wenn wir ihn näher kennenlernen, wie er ist. Wenn wir verstehen, was Gott bewegt, was er sagt, wie er handelt. Am meisten lernen wir ihn aus der Bibel kennen. Aber dann müssen wir uns auch ganz persönlich auf ein Gespräch mit ihm einlassen. Dann beginnt unsere Gottesbeziehung zu wachsen. Nun gibt es Zeiten, wo wir unseren Glauben manchmal passiv leben. Wir wissen uns durch Jesus erlöst und lassen uns so durchs Leben treiben. Gott führt uns ja schließlich. Gott hat uns mit den Geboten einen Rahmen gegeben, in dem wir uns bewegen sollen, damit unser Leben gelingt. Alles wunderbar. Aber sind wir damit automatisch in Gottes Willen? Vielleicht gibt es auch manchmal Phasen in unserem Leben, wo wir uns vor Aktionismus kaum retten können. Und dann verzetteln wir uns möglicherweise. Es wird sicherlich immer ein Auf und Ab geben. Ich glaube, unsere größte Herausforderung liegt in diesem Spannungsfeld zwischen Gott und Mensch, zwischen Jesus und mir. Nicht einfach nur abzuwarten, was mir so im Alltag begegnet, auch nicht alles Mögliche machen, was gut ist. Nein, die spannende Frage ist, Herr, was hast du heute für mich vorbereitet? Was ist dran? Das herauszufinden. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben einen Auftrag. Das sollten wir nicht vergessen. Das ändert natürlich nichts an unserer Erlösung, wenn wir unser Leben wirklich in Gottes Hand gelegt haben. Keine Angst. Gott liebt uns, ganz sicher. Aber Gott hat uns geschaffen, damit wir gemeinsam mit ihm seinen Plan verwirklichen. Das ist eine riesengroße Ehre für uns. Ich frage mal ganz direkt, was besprecht ihr denn so mit dem Herrn im Alltag? Also ich muss gestehen, sehr viele meiner Gebete, die drehen sich um mich. Geschwister, ich habe ein Geheimnis entdeckt. Der Herr möchte mit uns tauschen. Er hat alles für uns getan. Er hat seinen eigenen Sohn für uns kreuzigen lassen. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Während wir uns um seinen Plan kümmern, sorgt er sich auch heute um uns, um alles, was wir brauchen. Der Teufel redet uns natürlich genau das Gegenteil ein. Aber Egoismus macht einsam. Jesus lädt alle ein, die noch nicht für andere im Gebet eingetreten sind, in Johannes 16, Vers 23, 24. Was ihr vom Vater erbitten werdet, das wird er euch in meinem Namen geben. Bis jetzt habt ihr noch nichts in meinem Namen gebeten. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Wir sollen in seinem Namen beten, in Übereinstimmung mit seinem Wesen, mit seinem Plan für die Menschen. Und das Beste dabei, wir erleben darin echte Freude und Erfüllung. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euer Vater euch alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. So lesen wir in Johannes 15, Vers 16, 17. Lieben heißt, nicht für mich, sondern für andere da sein. Und das ist möglich, weil Gott uns liebt. Er hat uns zuerst geliebt. Soweit meine Einleitung. Ich habe mir für heute Morgen überlegt, dass wir uns mal zwei ganz beeindruckende, vertrauliche Unterhaltungen zwischen Gott und Mensch genau anschauen. Und hoffentlich davon inspiriert werden. Beginnen wir mit Abraham. Der allmächtige Gott hat sich überlegt, Abraham zu besuchen. Das geschieht in Form von drei unbekannten Männern, in Andeutung auf die Dreieinigkeit Gottes. Ich lese aus 1. Mose 18, Abvers 1. Da erschien ihm der Herr bei der Terebinte, es ist ein Pistazienbaum, von Mamre, der Ort. Er saß gerade vor der Tür des Zeltes in der Mittagsglut. Und da er seine Augen aufhob und aufsah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und er sah sie und lief ihnen entgegen vor die Tür des Zeltes und neigte sich zur Erde und sprach: Meine Herren, habe ich Gnade gefunden vor euren Augen, geht doch nicht vorüber an eurem Knecht. Man soll euch gleich ein wenig Wasser bringen, dann wascht eure Füße und dann legt euch nieder unter dem Baum. Und ich will ein bisschen Brot holen, dass ihr euer Herz erquickt. Und dann mögt ihr weiterziehen. Danach wird in der Bibel beschrieben, wie sich Abraham ganz liebevoll um seine Gäste kümmert. Er weist seine Frau an, Brotkuchen zu backen, und seinen Knecht lässt er so schnell wie möglich ein schönes, zartes Rind zubereiten. Er tischt ihnen Dickmilch und Frischmilch auf. Gott begegnet Abraham verhüllt in Menschengestalt. Er stellt ihn auf die Probe. Abraham weiß ja noch nicht, dass es Gott selbst ist. Im alten Orient hatte das Gastrecht einen sehr hohen Stellenwert. Schließlich war das Land für Nomaden nicht so zivilisiert wie bei uns. Kein Hotel, kein Polizeischutz, keine öffentlichen Verkehrsmittel. Alles nicht so einfach. An der Gastfreundschaft lässt sich die Liebe und die Gottesfurcht ermessen. Jesus sagt in der Erzählung vom jüngsten Gericht in Matthäus 25, Vers 35: Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Auf die staunende Frage, wann das gewesen sein soll, sagt Jesus in Vers 40: Was ihr getan habt, einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus sagt damit, dass er uns Menschen im anderen Menschen begegnet und dass er uns nach unserer Haltung zum anderen Menschen richtet. Genauso wie unsere Haltung Gott gegenüber. Wir lesen in Matthäus 22, Vers 37 bis 39: Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüte. Das ist das vornehmste und größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und die Tischgemeinschaft, das ist immer ein segensreicher Ort, wo man sich näher kommt. Jedenfalls fragen die Gäste dann Abraham: Wo ist Sarah, dein Weib? Hier könnte Abraham natürlich stutzig geworden sein, woher sie den Namen von seiner Frau kennen. Und dann wechselt der Text wieder zu einer Person, statt von drei Männern zu sprechen. Da sprach er, also Gott, in Gestalt von diesen drei Männern: Wahrlich, ich komme wieder zu dir übers Jahr um dieselbe Zeit, und dann hat Sarah, dein Weib, einen Sohn. Ihr kennt die Geschichte. Ein sehr intimes Gespräch beginnt. Die Besucher, also der Herr, weiß sogar, was Sarah denkt. Da heißt es: Warum lacht denn Sarah und denkt, sollte ich wirklich noch gebären, obschon ich alt bin? Ist irgendetwas zu wunderbar für den Herrn? Aus einem liebevollen Gespräch mit menschlichen Gästen ist ein Stehen vor dem lebendigen Gott geworden. der ins Verborgene sieht. So wie Abraham fragt, wo ist Sarah, dein Weib? Genauso fragt Gott dich und mich heute Morgen, wo bist du? Wo bist du? Ich sehne mich nach Gemeinschaft mit dir. Ich möchte, dass du ein fruchtbares Leben führst. Glaubst du, dass Gott viel mehr tun kann, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können? So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt, gemäß Epheser 3, Vers 20. Diesen Vers bekam ich auf einer Segenskarte für dieses Jahr. Und wir haben noch Karten, das Wort muss unter die Leute und deswegen, ihr wart noch nicht da, ihr dürft euch eine Karte ziehen. Hat jemand keinen? Ja. Ja. Geschwister, wir lesen ab Vers 18. Da brachten die Männer von dort, die brachen von dort auf und wandten ihr Angesicht nach dem Gefilde von Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um ihnen das Geleit zu geben. Der Herr aber hatte unterdessen erwogen, kann ich verborgen halten vor Abraham, was ich vorhabe zu tun? Da sprach der Herr, das Geschrei über Sodom und Gomorra soll groß sein und ihre Sünde soll sehr schwer sein. Ich will doch hinabsteigen und sehen, ob sie wirklich ganz gemäß dem Geschrei über sie, das zu mir dringt, getan haben oder nicht. Ich will's erfahren. Da wandten sich die Männer von dort und gingen gen Sodom. Abraham aber blieb noch immer stehen vor dem Angesicht des Herrn. Also offensichtlich möchte der Herr Abraham in seine Pläne einweihen. Er ist nicht nur der Heilsbringer, er möchte uns auch Einblicke in seine richtende Gerechtigkeit geben. Und das Spannende daran ist, dass Gott seine Pläne sogar an der Stellungnahme der Menschen ausrichtet und ändert. Gott will Sodom besuchen, will die Herzen prüfen, will wissen, wie die Menschen auf seine Gegenwart reagieren. Schon von Adam wissen wir, dass er sich vor Gottes Angesicht verstecken wollte, nachdem er von der verbotenen Frucht gegessen hatte und Gott ihn rief, Mensch, wo bist du? 1. Mose 3, Vers 9. Stehst du vor dem Angesicht des Herrn? Kannst du ihm mit gutem Gewissen sozusagen in die Augen schauen? Ehrlichkeit ist die Voraussetzung für eine gute Beziehung. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, nun aber spiegelt sich in uns allen des Herrn Klarheit mit aufgedecktem Angesicht. Und wir werden verklärt in dasselbe Bild, von einer Klarheit zur anderen als vom Herrn, der der Geist ist. Wir haben es schon in der Einleitung gehört. Die Geschwister, die Christen, die dir begegnet sind, die hatten was, was du haben wolltest, hast du uns erzählt. Ihr Lieben, in dem Maße, wie wir mit dem Herrn in Kontakt treten, verändert er uns. Nachdem Mose 40 Tage auf dem Berg Sinai mit Gott geredet hatte und mit den 2 Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand zurück zu den Israeliten kam, da glänzte die Haut seines Angesichts. Der Herr offenbart sich uns aber auch da, wo wir andere Menschen begleiten, so wie Abraham seinen Besuch begleitete. Da, wo wir mitgehen, mittragen oder einfach nur zuhören, wo Liebe gelebt wird. Und dann tritt Abraham noch dichter heran und fragt, willst du den Gerechten mit dem Gottlosen vertilgen? Vielleicht sind 50 Gerechte in der Stadt. Willst du vertilgen und nicht vielmehr den ganzen Ort vergeben, um der 50 Gerechten willen, die da drin sind? Das sei ganz weit weg von dir, dass du sowas tust, dass du den Gerechten mit dem Gottlosen tötest, dass es dem Gerechten wie dem Gottlosen gehe, das sei ganz weit weg von dir. Der die ganze Erde richtet, sollte der nicht lauter Recht tun? Da sprach der Herr: Finde ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt, so will ich dem ganzen Ort vergeben, um dieser willen. Wir bekommen ganz tiefen Einblick in diese Beziehung zwischen Gott und Abraham, in seiner Fürbitte. Abraham darf Gottes Plan mitgestalten, mit Gottes Augen sehen und Schicksale von Menschen verfolgen. Das führt uns ins Gebet. Sehen wir die Nöte unserer Verwandten, unserer Glaubensgeschwister. Vielleicht sehen wir sogar die Verlorenheit der Gottlosen. Wenn wir in vertrauter Nähe mit dem Herrn um Rettung für Menschenseelen bitten, fließen uns Gottes Gedanken zu. Gott möchte niemanden an die Hölle verlieren. In Hesekiel 18, Vers 23 heißt es: Habe ich etwa Gefallen am Tod des Schuldigen und nicht vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so am Leben bleibt? Abraham handelte Gott herunter. Abraham hatte selber Zweifel, ob in der Stadt überhaupt 50 Gerechte vorhanden waren. Erst auf 45, dann auf 40. Auf 30, auf 20 und zum Schluss sogar auf 10 Personen. Wenn es in Sodom 10 Gerechte gegeben hätte, Gott hätte die Stadt mit der völlig aus dem Ruder gelaufenen Bevölkerung verschont. Der Mensch, der Gott vertraut, weiß, dass er ein gerechter Richter der ganzen Welt ist. Dass er für Vergeltung sorgen wird. Abraham ahnt schon, dass es eine notwendige, stellvertretende Gerechtigkeit geben muss. Was er noch nicht wissen konnte, die Lösung kam in Jesus Christus, der als einziger Gerechter die Vergebung für die Gottlosigkeit der ganzen Welt überhaupt erst möglich gemacht hat. Und die gilt jedem, der seine Sünden bekennt und lässt, wie Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen sagte. Das ist eine klare Willensentscheidung. Sündige hinfort nicht mehr. Zorn und Vernichtung müssen nicht das letzte Wort sein. Der Kraft des Gebets, der Fürbitte, dürfen wir sehr viel mehr zutrauen, als wir ahnen. Und nun lasst uns noch einen Blick auf ein Zwiegespräch zwischen dem Herrn und Mose werfen. Als er auf den Berg Sinai gestiegen war, 2. Mose 32, Abvers 7. Der Herr aber sprach zu Mose: Geh, steig hinab, denn verderbt hat es dein Volk, welches du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Eilen sind sie abgewichen von dem Wege, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und sind vor ihm anbetend niedergefallen und haben ihm geopfert und gesprochen: Dies ist dein Gott, Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Stellt euch diesen krassen Gegensatz einmal vor. Mose hat mühsam in dunkler Einsamkeit den wolkenumhüllten Berg gemäß Gottes Anweisung erklommen. Er wird dann hineingenommen in ein unnahbares Licht vor dem heiligen und ewigen Gott, der sich zu Mose herabneigt. Fern davon, am Fuß des Berges, tut sich eine völlig andere, laute Welt auf. Ein im vergänglichen Rausch triebhafter seelischer Begeisterung feierndes, hemmungslos entgleistes Volk. Es kann nicht abwarten, bis Mose zurückkommt. Geschwister, ich habe selber maßlos Drogen und Alkohol konsumiert, bevor ich überzeugter Christ geworden bin. Denkt aber nicht, dass Gott ein Spaßverderber ist. Nein, er hat uns zum Beispiel auch die Sexualität geschenkt. Sie soll sich aber in einem geschützten Rahmen abspielen, in Treue, damit Vertrauen für alle möglich ist. Im Buch Mose bringt dann das religiöse Volk in falscher Anbetung Opfer auf einem Altar vor einem selbstgemachten Gottesbild, dem goldenen Stierbild. Das größte Problem von uns Menschen war schon immer, dass wir gern versuchen, uns unser eigenes Bild davon zu machen, wie Gott ist. So wie wir ihn gern hätten. Ganz vorbei an dem, wie Gott sich uns offenbart. Weil uns sein Wort auch nicht immer gefällt, biegen wir es uns zurecht. Er ist ja schließlich gnädig. Vielleicht muss man ja nicht alles so genau nehmen, was in der Bibel steht. Ihr Lieben, das funktioniert nicht. Wir können seine Barmherzigkeit nicht von seiner Gerechtigkeit trennen. Und gibt Gott Mose hier die Schuld, wenn er sagt, dein Volk hat es verderbt? Ich glaube nicht. Gott zieht Mose als Mitarbeiter in seine Gemeinschaft. Im Buch Ruth, Vers 16, sagt Ruth, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen sollte und von dir umkehren. Wo du hingehst, da will ich auch gehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Gott erinnert vielmehr an die Mühe, die es auch Mose gekostet hat, das Volk aus Ägypten zu befreien. Er teilt mit ihm die Enttäuschung über diesen Ungehorsam. Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe dies Volk da und siehe, ein Volk von hartem Nacken ist es. Nun lass mich, dass ich meinen Zorn gegen sie entbrenne und sie vertilge. Dich aber will ich dafür zu einem großen Volke machen. Das Erstaunliche, Geschwister, ist doch, dass Gott hier auf Moses Zustimmung wartet, bevor er seinem Zorn freien Lauf lässt. Gott fragt einen kleinen, gläubigen Menschen, ob er einverstanden ist. Ist das nicht eine merkwürdige Abhängigkeit, in die sich Gott hier begibt? Gott verlangt Vollmacht zum Richten und sucht zugleich Menschen, die sich ihm in den Weg stellen. Für Mose ist es eigentlich ein verlockendes Angebot. Seine Familie soll ein großes Volk werden, allerdings zu Lasten der anderen. Mose solidarisiert sich lieber mit einem abtrünnigen Volk und bittet um Verschonung. Es heißt dort ab Vers 11, Da erweichte Mose das Angesicht des Herrn, seines Gottes, und sprach, warum, Herr, soll dein Zorn entbrennen gegen dein eigenes Volk, das du herausgeführt hast aus dem Lande Ägypten, mit großer Kraft und mit gewaltiger Hand? Warum sollen sagen die Ägypter und sprechen, zum Bösen hat er sie herausgeführt, um sie zu erwürgen im Gebirge und um sie zu vertilgen von der Erdoberfläche? Wende dich doch von der Glut deines Zornesschnaubens und lass dich gereuen des Bösen gegen dein Volk. Denk an Abraham, Isaak und Israel, deine Knechte, denen du geschworen hast bei dir selber und zu denen du geredet hast. Ich will mehren euren Samen wie die Sterne des Himmels und dies ganze Land will ich, wie ich gesagt habe, euren Samen geben und sie sollen es auf ewig erben. Da ließ sich der Herr gereuen des Bösen, das er geredet hatte, seinem Volk anzutun. Gott lässt mit sich reden, Mose argumentiert wie ein Anwalt Gottes. Er hinterfragt, ob Gottes Werk wirklich vergeblich gewesen sein soll. Ob Gottes Heilsplan vor der Welt sinnlos erscheinen darf. Das wäre schließlich eine Blamage für Gott. Es besteht eine untrennbare Einheit zwischen dem Heil der Gemeinde und der Ehre für Gott. Mutig fordert Mose sogar Gott auf, umzukehren von seinem Vernichtungsplan. Also Gott soll Buße tun. Ist das nicht ein Ding? Mose weiß um die Liebe Gottes zu seinem Volk. Gott ist in seinem Willen lebendig. Er hat die Geschicke der Welt nicht starrsinnig vorherbestimmt. Er kann umdenken. Er kann Reue empfinden. Und er kann Beschlüsse ändern in schöpferischer Freiheit. Das Mittel, durch das Gott sich mitten im Zorn besänftigen lässt, das sind die Gebete der Gläubigen. Hoffentlich ist es bei uns nicht so, wie man im Hesekiel 22, Vers 30 lesen kann. Ich suchte unter ihnen, ob jemand sich zur Mauer machte und in den Riss trete vor mir für das Land, dass ich es nicht verderbte. Aber ich fand keinen. Mose geht sogar noch einen Schritt weiter, als er später zu Gott sagt, in 2. Mose 32, Vers 32. Und nun, wenn du doch vergeben wolltest ihre Sünde, wenn aber nicht, so tilge mich doch auch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Mose bezieht sich mit ein in die Schuld seines Volkes. Er identifiziert sich mit ihnen. Er ist nicht überheblich. Er weiß, er ist auch ein Sünder. Der Diener Gottes tritt ein für die Abtrünnigen. So, wie es Jesus später am Kreuz vollbracht hat, als er stellvertretend starb für die Schuld einer ganzen Welt. Sogar im Neuen Testament lesen wir in Römer 9, Vers 3 von Paulus: Ich habe verbannt sein wollen von Christus weg für meine Brüder. Ich fasse zusammen. Ihr Lieben, der Gott, der sein Volk Israel befreit hat und der sein Volk begleitet durch die Zeiten, der uns Gebote gegeben hat als Hilfen zum Leben, der Gott, der zu seinen Verheißungen an die Väter steht, dieser Gott ist ein wandelbarer Gott. Er lässt sich umstimmen. Nirgends genießen wir eine derart innige, vertraute Einheit mit dem Herrn wie im Gespräch mit ihm, im Fragen, im Bitten. Da passiert etwas Geheimnisvolles. Trauen wir ihm etwas zu. Nirgendwo sonst können wir die Zukunft besser gestalten als im Gebet. Unsere eigene, die der Gemeinde und die Zukunft der ganzen Welt. Zuerst öffnet Gott uns die Augen für andere Menschen, legt sie uns ans Herz. Abraham bekommt fremden Besuch. Er kümmert sich um ihre Bedürfnisse. Dann lenkt Gott seinen Blick auf die Verlorenheit einer ganzen Stadt, Sodom. Und Gottes Gerechtigkeit macht deutlich, der Sünde sold ist der Tod, aber die Gabe Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Lesen wir im Römerbrief Kapitel 6, Vers 23. Sehen wir die Not anderer mit dem Herzen Gottes? Denken wir, ach, der hat ja selber Schuld? Oder ist unser Innerstes berührt? Geschwister, wenn ich an die Auswüchse in unserem Land denke, die Love Parades, als moderner Tanz um das goldene Kalb der Selbstsucht und die als neue Form verkündete Geschlechtergleichmacherei ohne Respekt vor Gottes Schöpfung. Geschlechtsumwandlung wird schon jungen, Jugendlichen, jungen Erwachsenen angeboten, die noch gar nicht richtig orientiert sind. Sie sollen selbst entscheiden. Mir wird klar, dass unser Land in den Augen Gottes geradewegs auf das Gericht zusteuert. Es ist für mich auch nicht moralisch vertretbar, dass ein angeblich lebenserhaltender Corona-Impfstoff aus Laborversuchen mit abgetriebenen Föten stammt. Ihr könnt das im Internet recherchieren. Tiroler Tageszeitung. Es ist unglaublich, ich zitiere, bei einem der bisher vielversprechendsten Impfstoffkandidaten gegen das Coronavirus stellte sich das Problem, dass er auf Zelllinien eines abgetriebenen Fötus zurückgehe, einer Zelllinie HEK293, die aus embryonalen Nierenzellen eines im Jahr 1973 abgetriebenen Mädchens gezüchtet und dann klinisch reproduziert wurde. Bischöfe in Australien fordern, einen ethisch unumstrittenen Impfstoff verfügbar zu machen. Einige der derzeit im Test befindlichen Impfstoffe greifen auf menschliche Zellen zurück, die von abgetriebenen Föten stammen. Speziell bezog sich der anglikanische Erzbischof von Sydney, Glenn Davis, auf einen Impfstoffkandidaten, der von der Oxford University und dem Pharmakonzern AstraZeneca entwickelt wurde. Und kaum einer weiß, dass Zellen von abgetriebenen Föten schon jahrzehntelang eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Impfstoffen, etwa gegen Feuchtblattern oder Röteln, spielen. Wir lesen in 2. Thessalonicher Kapitel 2, dass der Tag Christi nicht kommt, es sei denn, dass zuvor der Abfall komme und offenbart werde der Mensch der Sünde. Und jetzt kennt ihr, dass Aufwerden erfolgt zu seiner bestimmten Zeit. Denn es regt sich bereits das Geheimnis der Bosheit. Nur das, der es jetzt aufhält, muss hinweggetan werden. Ich bin davon überzeugt, dass der Heilige Geist die völlige Entfaltung des Bösen noch aufhält. In Sodom kamen nur zwei der drei Engel an, die Abraham besucht hatten, um Gericht zu üben, wie wir in 1. Mose Kapitel 19 ab Vers 19 erfahren. Während Abraham vor dem Angesicht des Herrn stehen blieb und noch betete. Die treue Gemeinde bleibt im Heiligen Geist verbunden im Gebet, bis sie entrückt wird und dann vollkommen beim Herrn ist. Bis es soweit ist, möchte Gott mit uns gemeinsam die Zukunft in seinem Sinne gestalten, in der Liebe zu ihm, zum Nächsten und in der Fürbitte. Davon lebt die Gemeinde. In der Fürbitte lernen wir wegzuschauen von uns selbst. Wir öffnen unser Herz für andere, machen ihre Not zu unserer Not. Und was unser Herz bewegt, das legen wir Gott ans Herz. Und dann vertrauen wir darauf, dass sich Gott unser Anliegen zu Herzen nimmt. Dass er die endgültige Entladung seines gerechten Zorns nochmal aufschiebt, damit verlorene Menschen noch eine Chance bekommen, umzukehren und neue Lebensperspektiven zu gewinnen. In der Fürbitte sind wir ganz nah am Herzen Gottes. Das können wir von Abraham und Mose lernen. Amen. Lasst uns Zeit für das Gebet nehmen.